Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und spreche regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute mit Melanie Döring. Melanie ist Mitglied des Managementteams und Bereichsleiterin Personal und Culture Management bei der Kalorimeter GmbH. Viele kennen das Hamburger Unternehmen auch kurz und knapp unter Carlo. Carlo ist der Partner für die smarte Energiewende in der Wohnimmobilie. Mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen unterstützt Carlo Wohnungsunternehmen und Bewohnerinnen und Bewohner beim Energiesparen. Carlo ist Teil der europaweit agierenden Noventic Group. Hallo Melanie, ich freue mich, dass du es hierher geschafft hast. Wir durften uns ja schon kennenlernen. Ich war bei dir im Unternehmen. Du bist im aktuellen Magazin und ich freue mich, dass du hier bist als allererstes.
Ja, vielen Dank, Nussin. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin und bin ganz dankbar für die Erfahrung, die ich jetzt machen darf.
Ich habe tatsächlich ja schon eben einen kleinen Wissensvorsprung, weil ich bei euch im Unternehmen war und ich habe mich auch mit dir unterhalten. Aber für viele, die jetzt vielleicht zuhören, die fragen sich natürlich, wer ist das, Melanie? Und im Elbblick-Magazin kann man zwar etwas zum Unternehmen lesen, aber gar nicht über dich. Und vielleicht verrätst du einmal, du kommst ursprünglich gar nicht aus Hamburg. So viel weiß ich. Richtig?
Ja, das ist richtig. Ich bin geborene Niedersächsin, bin in Göttingen geboren und habe da auch fast 30 Jahre meines Lebens gelebt, bis ich wirklich noch mal so einiges in meinem Leben umgekrempelt habe und mich auf eine schöne Art und Weise in die Stadt Hamburg verliebt habe und dann tatsächlich auch 2006 hierher gezogen bin und seitdem mit Herz und Kopf voll und ganz Hamburgerin bin. Ja, genau.
Vermisst man dann nicht manchmal seine Heimat? Also ich hatte hier jemanden neulich vom Bodensee, die hat zwar gesagt, der Bodensee ist wunderschön, man kann da toll Urlaub machen. Göttingen, weiß ich gar nicht, da gibt es ja auch Berge schon.
Ja. Na, sagen wir mal so, ich glaube, es ist hügeliger als Hamburg, aber ja, echte Berge sind es nicht. Also ich glaube, das war die große Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich hierher gezogen bin. Und es haben, glaube ich, auch einige Wetten abgeschlossen, dass ich meine Heimat schnell vermissen werde. Ich war sehr verwurzelt, Familie, Freunde. Und dennoch muss ich sagen, nein. Also es sind manchmal die Menschen, die ich vermisse. Aber ich bin absolut hier in Hamburg angekommen. Und ich glaube, es ist immer eine Frage von innerer Haltung, wo Heimat stattfindet.
Ich sage ja immer, Heimat ist da, wo meine Familie und Freunde sind. Oder eigentlich mehr jetzt schon meine Freunde, weil Familie wird ja dann auch irgendwann vielleicht weniger. Aber du hast es eben gesagt, du hast alles umgekrempelt. Und dann interessiert uns natürlich, wir hatten ja schon so viele Menschen im Magazin, die ihr Leben umkrempeln. Aktuell im Magazin ist zum Beispiel der Schornsteinfeger, der früher Krankenpfleger war. Und ich glaube, es gibt immer im Leben Situationen, wo man sich sagt, heute ist der Tag gekommen, ich traue mich, ich bin mutig, ich krempel alles um. Das war bei dir genauso.
Ja, da ist einiges passiert. Ich bin manchmal, wenn ich heute so durch den Alltag gehe, vergesse ich tatsächlich, wie viele Jahre das schon her ist und was schon alles passiert ist. Deswegen ist das auch ein schöner Moment, hier mit dir mal so innezuhalten und auch da nochmal drauf zu gucken. Also wo fange ich an? Ich habe ganz klassisch Abitur gemacht und bin dann Diplom-Rechtspflegerin geworden. Das heißt, ich habe ein juristisches Studium gemacht und habe das auch 8 Jahre mit Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren, die ich geleitet habe, getan. Und habe aber gemerkt, da ist mehr, was mich interessiert. Also gar nicht, wie kann ich die Paragraphen gut abarbeiten und weiß, was zu tun ist, sondern was stecken da eigentlich für Menschen hinter. Und das war dann tatsächlich, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Als Diplom-Rechtspflegerin ist man Beamtin, also tatsächlich auf Lebenszeit. Da die Kündigung einzureichen, das war schon echt ein mutiger Schritt. Du hast gerade gesagt, das sind oft die mutigen Schritte. Das glaube ich auch. Und ja, das war so für mich, glaube ich, ein Highlight, was beruflich passiert ist, wo ganz viel verändert wurde. Kurz vorher bin ich nach Hamburg gezogen. Das heißt, da habe ich meine Wurzeln zurückgelassen. Eine Trennung gab es auch noch in dem Zeitraum, sodass ich gesagt habe, ich glaube, alles nochmal so ganz neu ausgerichtet habe auf das, was dann kam. Und das, was danach kam, war tatsächlich eine Selbstständigkeit. Ja, das heißt, ich bin aus diesem Beamtentum aufgebrochen und habe mich selbstständig gemacht als Coach und Trainerin. Da kann ich heute auch sagen, tatsächlich nicht aufgebaut auf Vitamin B oder in ein gemachtes Bett gesetzt, sondern alles von null aufgebaut und gesagt, das ist mein Weg, da will ich hin. Ich glaube, da kann ich was bewirken. Ja, es geht ja auch oft darum, wo kann ich wirksam werden, wo kann ich meine Werte leben. Und habe das dann hier in Hamburg gemacht, auch wieder so knapp 8, 9 Jahre, die ich da wirklich die Chance hatte, mit Unternehmen zu arbeiten, in unterschiedliche Unternehmen Einblick zu kriegen, aber auch mit Menschen im Einzelcoaching oder mit Sportvereinen. Also eine große Leidenschaft, durfte auch bei St. Pauli das Mentaltraining aufbauen. Das war schon eine starke Veränderung für mich und wirklich nochmal so ein kompletter Switch vom Beamten in die Selbstständigkeit.
Ich finde das wahnsinnig mutig, weil als Beamte hat man natürlich einen sicheren Lebensweg. Man kann bis zur Rente arbeiten und es wird einem nichts passieren. Und dann in wirklich, du bist ja nicht nur nicht mehr Beamtin, du bist auch nicht dann einfach in ein Angestelltenverhältnis gegangen, weil das wäre ja dann auch schon noch Sicherheit gewesen, vielleicht nicht so wie als Beamte. Mhm. Aber dann auch wirklich zu sagen, ich werde selbstständig und ich mache mich selbstständig. Kanntest du denn jemanden hier? Weil du hast gesagt, du hast dich in kein gemachtes Nest gesetzt. Dann frage ich mich immer, woher kam dieser Antrieb? War der in dir drin? Ich hätte wirklich sehr viele Bedenken gehabt. Also sich selbstständig zu machen bedeutet ja wirklich, man muss für sein eigenes Leben und sein eigenes Einkommen sorgen. Und wenn da niemand ist, dann hat man auch einfach kein Geld.
Das stimmt. Also ich glaube, das sind auch Ängste, die immer dazugehören, wenn man so einen Schritt in der Veränderung geht. Und ich glaube, du hast eben auch gesagt an einer Stelle, das war mutig. Mut heißt ja nicht, es ist keine Angst da, sondern Mut heißt, ich tue es, obwohl ich Angst habe. Das heißt, ich hatte schon Momente, wo ich mir genau über diese Dinge Gedanken gemacht habe. Aber ich habe immer wieder, also das spüre ich auch heute noch sehr stark, diese Momente, wo ich merke, das ist nicht gut so, wie es ist. Ja, also und ich glaube einfach fest daran, dass es besser geht, dass es anders geht, die Welt vielleicht auch ein Stückchen besser zu machen mit dem, was wir hier jeden Tag tun. Und das ist so ein tief verwurzelter Antrieb in mir, der mich dann die Dinge tun lässt. Ja, und da kommt dann auch so ein Stück weit Zuversicht dazu oder nenne es eine Berufung oder der Ruf, der dann kommt, der dann sagt, es ist jetzt dran. Und dann, wenn ich weiß, was dran ist und wohin die Reise gehen soll, dann bin ich schon der Typ, der dann sagt, so jetzt mache ich mir mal einen Plan, ja, was wären denn die nächsten Schritte, aber auch was ist das Schlimmste, was passieren kann. Übrigens eine meiner Lieblingsfragen, die ich mir in solchen Momenten stelle. Und wenn man sich diese Frage stellt, merkt man eigentlich sehr oft, dass man gar nicht so tief fallen kann, ja, und dass es dann auch immer einen Plan B gibt, sollte es nicht funktionieren. Und den habe ich Gott sei Dank nicht gebraucht, sondern es hat funktioniert. Du hast eben gefragt, es gab tatsächlich niemanden. Nein, ich hab mich also hingesetzt und habe überlegt, okay, was will ich machen? Was bringe ich in die Welt? Und habe dann gesagt, okay, was brauche ich, damit es funktioniert? Ne? Ich habe gesagt, ich brauche eine Firma, ich brauche einen Sportverein, ich brauche irgendwie x Einzelcoaches. Und dann habe ich mich auf meinen Weg gemacht und dann ist das auch tatsächlich so gekommen.
Und du warst sehr lange selbstständig. Und jetzt bist du aber zurück in eine ganz andere Form der Anstellung. Ich denke dann, ist es dann schwer, wenn man so lange selbstständig war, seine eigenen Entscheidungen getroffen hat, für sich selber gesorgt hat. Also mir ist es tatsächlich mal schwer gefallen. Ich habe tatsächlich kurz als Angestellte mal wieder gearbeitet und muss sagen, ich hatte dann zu viele Ideen, die dann nicht ins Unternehmen passten. Und man ist ja dann auch so eine Macherin. Ich meine, ich mache ein Magazin, deswegen entscheide ich einfach immer für mich selbst und ich entscheide schnell. Ist manchmal auch nicht gut, aber ich entscheide einfach oder ich habe Ideen. Und das ist ja manchmal dann hinderlich, wenn man dann in ein Unternehmen geht und du bist jetzt bei Kalorimeter und das gibt es seit über 70 Jahren und da sind ja Entscheidungen und Ideen vielleicht gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, oder? Oder wie du es kennst aus deiner Selbstständigkeit. Und das ist, aber es ist nicht für dich ein Schritt zurück, sondern nach vorne.
Nee, es war auf jeden Fall auch ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, das kommt drauf an. Ne? Es kommt natürlich drauf an, in welcher Rolle gehe ich in ein Unternehmen und welche Kultur, über die wir ja heute auch noch sprechen wollen, wird in diesem Unternehmen gelebt. Und ich muss tatsächlich sagen, Freiheit ist auch ein großer Antrieb für mich. Ne? Deswegen war ich natürlich in der Selbstständigkeit ganz gut aufgehoben. Aber ich habe in der Rolle, die ich im Moment in der Kalorimeter habe und auch vorher, also von Beginn an, ich sage gleich nochmal was, da hat sich ja meine Rolle auch nochmal verändert, hatte ich immer einen unglaublichen Gestaltungsspielraum. Ja? Also die Möglichkeit mitzugestalten, mich einzubringen, diese neuen Ideen, dieses, was ich eben schon gesagt habe, besser machen. Ne? Wie geht denn das anders? Wie geht denn das vielleicht neu? Und das war wirklich von Anfang an vorhanden bei Carlo. Du hast gerade gesagt, Carlo gibt es länger als 70 Jahre, das stimmt. Also wir haben gerade letztes Jahr unseren Geburtstag gefeiert. Das heißt, ich bin in ein sehr tradiertes Unternehmen gekommen und habe da tatsächlich schon auch wahrgenommen, dass diese Strukturen, die da waren, vielleicht etwas bürokratischer noch waren. Aber es war genau dieser Spirit, den das damals der Vorstand auch rübergebracht hat, zu sagen, wir wollen das aufbrechen, ne? Wir wollen irgendwie neues Denken, neue Wege, nicht weil wir müssen, sondern weil wir das wollen tatsächlich. Und das war natürlich dann wieder die gleiche Welt, die ich in meiner Selbstständigkeit hatte. Und ich konnte einfach super das verbinden, was ich vorher erlebt habe und was ich mitgebracht habe, und konnte es in einem Unternehmen mit Menschen gemeinsam weiterentwickeln.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, es wiederholt sich so ein bisschen bei dir. Du hast gesagt, es ist viel passiert, aber es ist immer etwas mit etwas Neudenken, etwas Neuanfangen, etwas neu aufbauen und etwas neu mitgestalten. Ist das vielleicht das, was sich bei dir wiederholt hat, trotz der vielen Umbrüche?
Ja, das würde ich sagen. Also Gestalterin, Neudenkerin, Entwicklerin, das sind vielleicht so, oder Lösungsfinderin, ne? Das sind so Begriffe, die ich mir selber geben würde, und auch Schatzsucherin, ja, also irgendwie in so ein Unternehmen reingehen oder mit Menschen arbeiten und gucken, wo ist denn das Potenzial, also wie kann ich das Potenzial auch heben, wie kann ich das zusammenbringen und wie kann ich damit natürlich auch dafür sorgen, dass wir zu einer guten Zusammenarbeit kommen, dass wir am Ende letztendlich natürlich auch bessere Leistung haben und bessere Ergebnisse, ja, die sowohl den Einzelnen glücklicher machen, als auch so eine gesamte Organisation oder ein Team im Sport oder ähnliches. Das zieht sich schon durch, gebe ich dir recht.
Du hast eben auch gesagt, du hast das Mentaltraining beim FC St. Pauli gemacht. Ich frage mich dann, habe mich eben gerade noch mal gefragt, was macht man denn da? Ist das dann so, wenn man verliert, steht man wieder auf?
Also wir haben es damals tatsächlich aufgebaut am Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, der DFB hat es zertifiziert und hat auch gesagt, so ein Nachwuchsleistungszentrum soll das haben. Und dann geht es natürlich darum, wie begleiten wir mental die Jugendlichen, die Profi werden wollen. Ja, so, und das sind ganz unterschiedliche Dinge, ne? Da gehst du auch ins Einzelcoaching und guckst, wie kann ich mich visuell vorbereiten auf so ein Spiel, ne? Aber auch gucken, was sind meine Stärken, was sind die Dinge, die ich immer gut einbringen kann. Du gehst aber auch dahin und sagst, ich unterstütze Trainer. Ja? Wie machen sie eine gute, motivierende Ansprache in der Kabine? Wie gehen denn Trainer damit um, wenn sie feststellen, da ist gerade jemand vielleicht nicht in seiner Höchstleistung, sondern in einem Tief? Ja? Wie kann man darauf gucken, auch psychologisch? Was gibt es für Teambuilding-Maßnahmen? Ja, also wie schweißen wir so ein Team, was auch neu zusammenkommt, wieder zusammen? Oder auch tatsächlich SpielerInnen begleiten, die an manchen Stellen vielleicht gerade Verletzungen haben, die aber dranbleiben wollen. Ne? Da gibt es ja mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass du mit visueller Arbeit einfach auch Muskeln trainieren kannst und dranbleibst. Also das sind so ein paar Auszüge. Ja.
Ich finde es wahnsinnig spannend, aber ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin nochmal gesagt hast. Bei dir ist so viel passiert, hast du gesagt. Kannst du denn so Highlights nennen, wo du sagst, ach, das ist passiert und das hat mir den Weg geebnet und das ist mir passiert und das hat mir den Weg geebnet? Ich habe das manchmal so ein bisschen so, ich denke manchmal, das ist jetzt vielleicht kein positives Beispiel, aber irgendwie schon, die Scheidung. Das war gut, weil sonst hätte ich mich nicht auf den Weg gemacht, weil ich gedacht hätte, ich bleibe da, wo ich bin. Oder dass ich dann nicht weiter das Stadtmagazin machen konnte, was ich vorher gemacht habe und deswegen mein eigenes machen musste. Mhm. Also das sind ja dann so Meilensteine. Man sieht erst, ach, das ist jetzt ja wirklich blöd, ne? Ich kann das irgendwie nicht machen, das ist ein Tief. Aber aus diesem Tief dann ein Hoch zu machen, wie oft hattest du das so? Oder war es meistens ein Hoch?
Ja, ich überlege gerade, das fühlt sich für mich ein bisschen anders an. Also ich glaube, dass ich jemand bin, der vorher sehr stark in eine Reflexion geht. Also es fühlt sich nicht so an, wie die Scheidung war dann da und dann musste ich gucken, was mache ich damit? Sondern ich habe immer schon sehr stark hinterfragt und bin ein Mensch, der sich sehr stark mit sich auseinandersetzt. Das heißt, ich gucke, ist es jetzt gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Fühlt sich das miteinander gut an oder fühlt es sich nicht miteinander gut an? Und dann treffe ich diese Entscheidung. Und das, was da die Höhepunkte sind, Höhepunkte und mit Sicherheit auch nicht immer nur angenehme Punkte, ist, sich mit sich auseinanderzusetzen. Also wirklich hinzugucken, was erfüllt mich, was macht mich glücklich, also was brauche ich? Und dann zu sagen, okay, und vielleicht auch mal zu überlegen, warum bin ich dann in der Situation, in der ich das gerade nicht fühle? Und daraus zu sagen, okay, es geht besser, also Aufbruch nach vorne, Entscheidung treffen und dann geht's weiter.
Ich habe mal tatsächlich einen Vortrag gehört von Dadapani, heißt der, hat ein Buch geschrieben, das heißt Fokus. Und als er seinen Vortrag hielt, war das Erste, was er gesagt hat, vergiss Meditieren und Yoga machen. Und wir saßen da alle und er sah aus wie ein Guru. Er hatte so wirklich so diese typischen Guru-Sachen an und er saß da und hat gesagt, vergiss Meditieren, vergiss Yoga, vergiss das alles. Und wir saßen da und dachten wirklich, aber das soll uns doch runterbringen. Und er hat gesagt, weißt du, was du machen musst? Du musst dir jeden Tag ganz viele Fragen stellen, dir selbst. Und dann kennst du irgendwann die Antwort. Und wenn du dich jeden Tag mit deiner Freundin triffst und ihr jeden Tag Fragen stellst, du wirst sie am Ende in- und auswendig kennen. Du weißt, wie sie ihren Kaffee trinkt, du weißt, wann sie aufsteht, du weißt alles über sie. Und wenn du das mal mit dir machen würdest, dann weißt du auch alles über dich.
Ja.
Und ich merke, dass ich das zum Beispiel nicht mache. Wann findest du denn Zeit dafür? Weil ich weiß auch, das hast du mir auch verraten, du bist ja nicht Single, sondern du bist auch Mutter. Ich finde es manchmal schwierig als Mutter und denke dann im Arbeitsalltag mit den Verantwortungen, die man hat. Ja, so viel Zeit bleibt mir gar nicht zum Fragen. Manchmal falle ich einfach todmüde ins Bett.
Ja. Also die Zeit nehme ich mir ganz bewusst, weil ich weiß, dass sie mir gut tut. Aber das heißt nicht, dass mir das auch mal wegrutscht. Ja, also ich habe gewisse Routinen entwickelt, morgens einfach vor den Kindern aufzustehen, um dann mir meine Zeit zu nehmen. Und das kann mal eine Meditation sein, das kann aber auch ein Journal sein. Ja, also ich starte gern auch mit so guten Gedanken in den Tag. Ja, also wofür bin ich dankbar? Was habe ich schon alles erlebt, was es in meinem Leben auch gibt? Und da gibt es eine ganze Menge. Und diese Zeit baue ich einfach ein. So, und ich habe einfach für mich gelernt, dass sie mir gut tut. Und wenn mir diese Zeit abhanden kommt, bin ich auch nicht mehr in Balance, bin ich nicht mehr in meinem Gleichgewicht. Ne? Und ich glaube, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ist meine persönliche Meinung, meditieren, autogenes Training. Ich bin auch Kursleiterin für autogenes Training. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, ne, um sich zu entspannen und in einen anderen Zustand zu kommen. Aber letztendlich geht es doch immer darum, sich auch mit sich selbst zu verbinden. Ne? Du sagtest es gerade so schön, wer bin ich eigentlich und wofür bin ich auch da in der Welt? Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Arten, wie man das machen kann. Das machen Menschen vielleicht auch einfach beim Spazierengehen, indem sie sich diese Fragen stellen. Das heißt, ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, sich diese Zeit einzuräumen. Und ich halte es auch für sehr gesund, das zu tun.
Ich wünschte mir manchmal tatsächlich, jeder würde sich noch mal mehr mit sich selbst beschäftigen, weil das ist, manchmal habe ich das Gefühl, es fällt dann hinten rüber oder man achtet dann nicht mehr auf die anderen, weil man irgendwie gar nicht mehr auf alles achtet. Deswegen ist Achtsamkeit ja auch immer so ein Stichwort. Mhm. Aber du hast es eben auch noch mal gesagt, deswegen frage ich dich noch mal so, deine Highlights, du hast gesagt, es ist viel passiert, du hast Highlights gehabt, es ist was viel bewegt. Es gibt Schlüsselmomente vielleicht in deinem Leben. Ich wollte noch mal wissen, was gibt es denn da so für 2, 3 Momente, wenn du das sagst? Also natürlich, dass du nach Hamburg gezogen bist, ist wahrscheinlich einer der größten Schlüsselmomente.
Genau. Ja, und kurz davor tatsächlich auch eine Trennung aus einer etwas längeren Beziehung. 12 Jahre waren wir zusammen. Dann kam das Highlight mit Umzug nach Hamburg und nie wieder zurück. Dann kam die Beamtenkündigung, die Selbstständigkeit. Und dann auch wieder sozusagen der Weg in ein Unternehmen. Vor Carlo gab es ja auch noch ein anderes Unternehmen. Und dann hin zur Kalorimeter. Das sind so die Highlights. Was ich an der Stelle auch ergänzen muss, ist, dass Highlights auch Kinderkriegen ist. Ja, also die Geburt unserer Kinder. Ich habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Das gehört schon auch zu den Highlights meines Lebens. Und macht auch übrigens ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit. Also ich weiß gar nicht, ob sämtliche Seminare, die ich je besucht habe, so viel Persönlichkeitsentwicklung ausgelöst haben wie das Mutterwerden.
Ich sag dir, es führt einem manchmal dann nochmal so vor Augen, wo man selber so ein paar Defizite hat, weil man ja dann oft gespiegelt wird, auch von seinen Kindern. Und deswegen bin ich da voll deiner Meinung. Es ist ein Geschenk, aber es ist auch gleichzeitig eine Herausforderung. Und es gibt einem nochmal etwas mit für seinen Weg, wenn man nicht so mit sich klar ist. Manchmal kommt diese Klarheit dann durch die Kinder. Also ich habe es tatsächlich auch so in der Form erlebt.
Genau, aber auch da muss man offen für sein, hingucken und das annehmen. Ne? Also wir sprechen über Spiegelung. Ich glaube nicht mal, dass jeder das annehmen kann, zu sagen, mein Kind spiegelt mir auch gerade etwas, was mit mir zu tun hat. Ja, da fängt Persönlichkeitsentwicklung wieder an.
Also man muss auch immer weitermachen, das hört nicht auf. Ja. Hast du auch das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Punkt überwunden habe und denke, ach, das habe ich irgendwie ganz gut gemacht, dann kommt der nächste Punkt oder es kommt wieder der alte Punkt. So, dass man manchmal denkt, so, ich komme gar nicht weiter. Und dann hoffe ich immer, dass ich irgendwie noch eine Lösung finde. Aber manchmal stecke ich auch fest.
Mhm. So. Ich glaube tatsächlich, erstens, wenn man diese Reise begonnen hat, sich auch mit sich auseinanderzusetzen, zu lernen und zu wachsen, glaube ich auch, dass das in Iterationen einfach wiederkommt, ja, und vielleicht auf eine andere Art, vielleicht ein bisschen abgespeckter, aber die Dinge kommen wieder, das glaube ich auch.
Na, wer weiß, wie wir so wiederkommen auf diese Erde, wenn wir erstmal gegangen sind und wiederkommen, das weiß man gar nicht, aber apropos, wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt und du bist bei Kalorimeter und wir haben es ja vorhin schon mal angerissen und ich finde, es ist ein Unternehmen, was mich tatsächlich persönlich begeistert hat. Ich kannte es vorher nicht. Mhm. Ich habe Lena, die heute leider nicht da ist, weil sie krank ist, schöne Grüße, gute Besserung, kennengelernt und bin erst dann auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann festgestellt, auch wenn es sehr tradiert ist, wie du gesagt hast, es ist hochmodern. Ja. Und ich war bei euch im Unternehmen und dachte, wow, das ist auch innen drin, also nicht nur die Einrichtung ist modern, sondern man hat schon so das Gefühl gehabt, hier arbeiten Menschen in einer modernen Arbeitswelt.
Ja.
Kann man das so unterschreiben?
Ja, also ich muss da jetzt noch mal was zu sagen, weil also als ich 2016 bei Carlo angefangen habe, ne, habe ich glaube ich auch ein sehr tradiertes Unternehmen vorgefunden und es hat sich schon unglaublich viel verändert. Ne? Also auch da immer wieder die Feststellung, wir wollen noch besser werden, wir wollen noch mehr, aber es ist auch schon so viel passiert. Ja, also deswegen würde ich heute auch sagen, wir haben eher eine moderne Arbeitskultur und oder Arbeitsklima. Und wir haben schon einiges aufgebrochen, was so ganz tradiert da war. Das liegt natürlich auch daran, dass Carlo sich verändern muss. Also du hast auch gesagt, du kanntest das Unternehmen nicht vorher. Ich auch nicht übrigens, bevor ich da angefangen habe. Die Messdienstbranche war bisher nicht mein Metier. Aber Carlo ist seit über 70 Jahren in Hamburg, ist ein Hamburger Unternehmen, macht Dienstleistungen für die Immobilienwirtschaft und ist jetzt ja dabei, irgendwie auch zum Partner für die smarte Energiewende in der Wohnimmobilie zu werden. Das heißt, allein da findet natürlich auch ein Identitätswechsel statt. Ja, also nicht nur Messdienst, sondern auch Partner für die Energiewende. Also auch ein Thema, was uns, glaube ich, auch alle umtreibt. Ja, also das Thema Klimawandel. Wie kann ich einen Beitrag leisten? Und damit geht es, glaube ich, auch los, ne? Dass man natürlich als Unternehmen dann auch Menschen anzieht, die sagen, ich möchte auch mit Sinn und Verstand irgendwie meine Arbeit machen und einen Beitrag leisten. Und deswegen hat sich viel verändert. Also wir haben auch viele Menschen eingestellt in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren immer so um 100 Menschen, die dazugekommen sind. Auch das verändert natürlich eine Kultur. Ne? Da sind Menschen da, die schon seit 30, 40 Jahren bei Carlo sind. Ja, und die haben auch meinen höchsten Respekt. Die haben natürlich Carlo zu dem Unternehmen gemacht, was es heute ist, und tun das immer noch. Und dann kommen aber auch andere dazu mit neuen Arbeitsweisen und Gedanken, wie das zu funktionieren hat. Und da sind wir, glaube ich, gerade eine ganz gute Mischung. Und ich würde auch sagen, wir sind eine Mischung. Ja? Also das ist bestimmt noch nicht alles ganz weit vorne und hypermodern oder nur New Work. Aber wir sind genau dabei, das miteinander zu entwickeln, was das Richtige für Carlo ist. Ja? Wir sprechen auch oft vom Right Way of Working. Ja? Also was passt zu Carlo, was passt zu den Menschen, die da sind. Ja.
Wurdest du, als du da hingekommen bist, du hast gesagt, du bist seit 2016 da. Hattest du da schon diese Position inne und hast du da schon eine Idee gehabt, was mache ich eigentlich in dieser Position, in der ich da bin? Weil das hat sich doch auch sicherlich über die 8 Jahre gewandelt, wenn du sagst, das war erst ein Traditionsunternehmen und Du bist da reingekommen. Als was hast du da als erstes angefangen? Und kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern?
Ja, tatsächlich. Also da kann ich mich dran erinnern, weil meine liebe Kollegin, auch liebe Grüße an dieser Stelle, Sabine, die damals da war und mich im Büro empfangen hat, heute auch noch da ist. Eine unserer Kolleginnen, die auch die längste Betriebszugehörigkeit im Personal hat. Und mit mir wirklich die Themen auch durchgegangen ist. Ich habe angefangen mit dem Schwerpunkt Change-Begleitung und Personalentwicklung. Das heißt, ich hatte natürlich genau die Vision, diesen Spirit von Neudenken und wie geht's anders und Wandel begleiten, dort mit einzubringen. Und das habe ich auch eine Weile gemacht. Und in der Zeit hat sich aber natürlich meine Rolle weiterentwickelt. Einmal das Verständnis für Carlo, was braucht diese Organisation wirklich? Und seit 2020 bin ich ja auch Bereichsleitung Personal und Culture Management geworden und Mitglied der Geschäftsleitung. Da hat sich natürlich in der Rolle, wir hatten vorhin über Freiheit und Verhaltensspielraum gesprochen, auch nochmal einiges geändert. Ja. Und damit sind die Visionen auch gewachsen, würde ich sagen.
Kann sich deine Rolle nochmal in den nächsten 8 Jahren ändern?
Bei Carlo?
Ja, habe ich mich gerade mal gefragt. Weil ich habe so das Gefühl, bei dir ist immer so ein 8-Jahres-Rhythmus. Man sagt ja immer so 7 Jahre, ja. Passiert ja immer ein Wandel. Ja.
Das ist spannend, dass du das fragst tatsächlich. Weil ich neulich auch schon danach gefragt wurde, nach dem 8-Jahres-Rhythmus.
Ja.
Also bei Carlo würde ich sagen, ist das die Rolle, die gut zu mir passt und die ich auch gefunden habe. Und ich bin ja auch sehr stolz auf das, was wir da mittlerweile aufgebaut haben. Nochmal zurück, 2016 gab es, glaube ich, so 5 bis 6 Menschen, die im Personal gearbeitet haben. Wir sind heute 19, ja, und haben also wirklich eine moderne Personalarbeit aufgebaut mit unterschiedlichen Säulen, aber vor allen Dingen auch unserem Culture Office, was wir seit 2021 dort aufgebaut haben. Und ich würde sagen, das bin einfach ich. Ja, und deswegen passt diese Rolle auch gut zu mir. Und da würde ich jetzt gerade keine andere Rolle bei Carlo sehen.
Ja, ich wollte es nur mal wissen, weil ich irgendwie ist mir aufgefallen, dass dein Jahreswechselrhythmus 8 ist und nicht 7 wie bei anderen. Nein, du kennst es ja, ne? Mit 7, ja, 21. Naja, stimmt. Aber das ist, auf jeden Fall hast du es ja eben schon angesprochen, denn da wollte ich auch irgendwie hin, dass du nämlich dieses Culture Office nochmal erklärst, weil das ist wirklich neu. 2021 hast du gesagt, habt ihr es erst implementiert. Und ich muss auch sagen, ihr habt mir davon ja schon im Vorweg erzählt und ich muss gestehen, ich habe es noch nie gehört in anderen Unternehmen. Und ich war auch schon in anderen Unternehmen und ich habe auch schon für große Unternehmen gearbeitet. Aber der Begriff ist neu und zählt dann auch zu New Work. Und hast du nicht dann manchmal das Gefühl, dass die Leute dann schon so aufstehen und sagen, lass mich damit zufrieden, es ist mir alles egal, was immer auch das Culture Office ist, es interessiert mich nicht ohne. Und dann musst du erstmal erklären, was ist es überhaupt? Vielleicht sollten wir das erstmal sagen. Und dann vielleicht auch, ist es dann auch manchmal so, dass man dann viel Ablehnung erfährt?
Also, sowohl als auch. Wir haben es immer mit Menschen zu tun. Insofern gibt es natürlich keine Antwort, die da jetzt schwarz oder weiß ist. Also es gibt, glaube ich, Menschen, die sich auch bei Carlo immer damit beschäftigt haben, wir brauchen neue Formen von Zusammenarbeit, wie kann denn das gehen? Und wenn ich dann mit einem englischen Begriff wie Culture Office komme, haben die vielleicht schon eine Idee, ja, worum es da gehen kann. Und es gibt andere Menschen, auch die erleben wir natürlich, die sagen, boah, was kommt denn jetzt schon wieder? Ja, die x-te Veränderung, schon wieder ein Veränderungsprozess, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird und bringt gar nichts. Ja? Also ich glaube, man hat schon so, das sind jetzt wieder Pole, also man hat schon Pole, mit denen wir da auch im Unternehmen umgehen dürfen. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, etwas aufzubauen und nachhaltig dran zu bleiben und auch zu zeigen, das ist jetzt da und das geht auch nicht mehr weg. Und übrigens ist auch egal, wie es heißt, ob Culture Office oder irgendein anderer Name in der Veränderung. Wir brauchen eine veränderte Form von Zusammenarbeit, um die Herausforderungen der aktuellen Zeit auch zu lösen. Ne? Das ist mir auch wichtig zu sagen, da steckt viel von Melanie drin, viel von meiner Haltung, aber es geht im Unternehmenskontext natürlich auch immer darum, Herausforderungen zu lösen und einen Unternehmenszweck zu erfüllen. Ja? Am Ende wollen wir, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Ja? Und da als Personalleiterin bin ich verantwortlich, Produktivität, aber auch Kreativität sicherzustellen. Und da zahlt das Culture Office aus meiner Sicht auch stark drauf ein.
Und du hast ja auch erwähnt, es gibt diese 4 Säulen und Das war zum Beispiel für mich auch neu. Ich kenne das aus keinem Unternehmen. Und das hast du mitentwickelt, dass es eben diese vier Säulen gibt, an denen sich das Culture Office orientiert oder an denen ihr euch orientiert. Und dazu kannst du ja einmal kurz anreißen, was es damit auf sich hat. Denn ich kann ja schon mal ein bisschen sagen, es gibt noch eine zweite Folge und dann sprechen wir mehr darüber.
Ja, gerne. Also ich fange erstmal nochmal da an zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Ja, also es ist entstanden aus, wir gucken einmal, was braucht die Organisation? Eine Organisation, die sich mitten in der Transformation befindet. Das hatte ich eben schon ausgeführt. Und gleichzeitig gucke ich als Mensch, der Menschen auch für die Carlo gewinnen möchte, natürlich auch darauf, was beschäftigt denn die Menschen heute in der Arbeitswelt? Ja, und ich glaube, das ist nichts Neues, wenn ich dir sage, der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, was die Bedürfnisse der Menschen sind und wann die bei uns anfangen würden, wann die sich gebunden fühlen. Also Gallup-Studie ist ja auch immer so was Schönes, was irgendwie die Personaler erwähnen. Ne? Also nur 14% der Menschen fühlen sich emotional gebunden an ein Unternehmen. Ja, das hat irgendwie einen volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe. Ja, das heißt, es muss uns interessieren, wann Menschen sich gebunden fühlen an ein Unternehmen und wann nicht. So, und da komme ich auf die Säulen. Das Culture Office verbindet einerseits die Säule Change Management, also Begleitung dieses Wandels. Wie können wir die Menschen auf diesem Weg mitnehmen? Dann Kultur, deswegen Culture Office, als Basis für neue Formen von Zusammenarbeit. Da geht es ja um Haltung, um Werte, aber auch um Reflexion, um gucken, was funktioniert tatsächlich im Unternehmen. Wir haben dann das klassische Thema Personalentwicklung, ja, also Bindung. Menschen wollen sich weiterentwickeln. Die fangen heute ja nicht mehr an, um 20 Jahre in einem Unternehmen zu arbeiten, sondern die sagen, okay, ich will was lernen, ich will wachsen, ich will. Und da müssen wir auch Angebote machen. Und das vierte Thema, was mich persönlich auch sehr beschäftigt, ist das Thema Gesundheit. Ja, also auch unsere Umwelt hat natürlich Wirkung auf ein Unternehmen. Ja, ich würde mal sagen, die Zeiten sind sehr unsicher geworden in den letzten Jahren. Das bringen die Leute mit. Das bringen die mit ins Unternehmen. Und das heißt, sie haben zusätzlich zu dem, was sie in einer Organisation erleben, natürlich auch noch weitere Belastungen. So, das heißt, ich gucke mir das ganzheitlich an und gucke, was brauchen die Menschen. Ja, und hoffe, darüber natürlich einerseits so eine Bindung hinzukriegen, andererseits auch zu befähigen für die Zukunft. Wir brauchen ja auch ganz andere Skills. Und gleichzeitig tatsächlich auch Entwicklung zu ermöglichen, ja, und den Wandel zu begleiten. Das steckt da drin.
Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der ist auch Geschäftsführer. Und er hat gesagt, ich gehe wirklich jede Woche mindestens einmal mit irgendwem Kaffee trinken aus meinem Mitarbeiterstamm. Und gar nicht, um irgendwie das wirklich nachzuforschen, sondern einfach nur mal zu reden, so als wenn man sich einfach nur auf einen Kaffee trifft. Und er sagt, er kriegt dann sehr viele private Informationen natürlich auch, aber er sagt, das hilft mir, um zu verstehen, warum er vielleicht als Arbeitnehmer gerade nicht kann, weil er persönlich gerade seine Oma pflegen muss oder irgendwer hat einen Unfall und er muss sich darum kümmern. Oder es gibt ja so viele Punkte, die durch das persönliche Umfeld, das private Umfeld, das es eben gibt, auch das Berufliche belastet. Und sollte man da als Chef die Grenze ziehen oder denkst du, nee, das muss man mittlerweile auflösen? Man muss schon ein bisschen darauf gucken, was ist denn so privat eigentlich los und dann kann man vielleicht besser agieren. Deswegen auch diese Gesundheit, Mental Health Thematik. Ich glaube, man kann das nicht nur immer abschalten und sagen, ich bin jetzt hier im Büro und jetzt mache ich mein Ding und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich aber tausende von Problemen. Oder?
Also die Frage ist gut, ja, und ich würde auch lügen, wenn ich nicht sage, das beschäftigt, glaube ich, gerade ganz viele Führungskräfte, ne? Wo ist eine Grenze und wo ist sie nicht? Ich glaube, dass wir gar nicht anders können, als uns damit zu beschäftigen, ja. Das ist da und wer Menschen, also Menschen generieren Wertschöpfung. Ja, egal, ob KI noch kommt oder nicht, sie sind immer ein Teil einer funktionierenden Organisation. Und das heißt, ich muss mich auch für Menschen interessieren als Führungskraft. So. Und da gehört ein gewisser Teil von dem Privaten dazu, um einschätzen zu können, kann ich etwas tun oder kann ich nichts tun. Deswegen sagte ich das ja gerade eben auch, und das ist mehr geworden. Das muss uns einfach bewusst sein, dass das nicht immer alles von der Arbeit kommt. Und insofern kann ich dir auch da jetzt nicht den einen oder die eine Checkliste geben, zu sagen, das würde ich mir noch anhören und das würde ich mir nicht mehr anhören. Ich glaube, das ist situationsbedingt und es gehört heute dazu, sich damit auch zu beschäftigen, um eben ein gutes Miteinander hinzukriegen. Und ich glaube auch, dass an den Stellen, wo wir das tun, sich das auch lohnt. Also man kriegt alles im Leben zurück. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und Menschen sind dafür auch sehr dankbar, ja, und zeigen das dann wieder am Ende durch ihre Leistungen, durch ihre Loyalität etc.
Und dann frage ich dich nochmal, bevor diese erste Folge vorbei ist, was war denn dein persönlicher Impuls? Weil du hast gesagt, es ist ganz viel Melanie da drin. Was war so dein persönlicher Impuls, das zu tun? Weil ich frage mich dann immer, wo ist diese Motivation? Wo kommt sie bei dir her? Also es ist ja schon so, dass man manchmal sich wirklich fragt, wie du gesagt hast, Sinn und Verstand, was macht Sinn? Die stellt man sich ja immer, aber man muss ja so innerlich so einen kleinen Impuls spüren. Was ist der Impuls, dass du diese Dinge bewegst?
Ich glaube, dass uns ein besseres Miteinander gut tut. Ich glaube, dass die Herausforderungen der heutigen Zeit, und das darf man gerne auch noch breiter denken als nur in Organisationen, auch in der Gesellschaft, größer geworden sind, als sie es mal waren, und dass es auch nicht einzelne Personen alles lösen können. Und das heißt, deswegen glaube ich, ist es gut, dieses Miteinander gut zu gestalten, Raum zu schaffen, damit Menschen sich einbringen können und wir gemeinsam die richtigen Lösungen finden können. Ja, letztendlich dann zum Erfolg des Unternehmens oder eben auch, um die Gesellschaft in die richtige Richtung zu entwickeln. Davon bin ich überzeugt.
Vielen Dank für die erste Folge. Wir machen in der zweiten Folge weiter. Da sprechen wir noch mehr über Culture Office. Da sprechen wir noch mehr über die Säulen. Da gehen wir noch mal ein bisschen in das Deep Diving. Und vielleicht noch am Ende. Jede Folge hat immer einen Tipp. Du musst dir dann für die anderen Folgen auch noch drei ausdenken. Ein Tipp in Hamburg für HamburgerInnen. Vielleicht fällt dir ja spontan was ein. Wo gehst du mit deinen Kindern immer hin? Ja,
ich wollte gerade sagen, das ist gerade sehr schwer, weil es natürlich viele Orte gibt, die sehr schön sind und gleichzeitig wahrscheinlich auch bekannt. Also ich persönlich, ich sage es einfach, bin unglaublich gern an der Elbe unterwegs. Ja, also Strandperle, die Ecke. Also wenn man ein paar mehr Menschen um sich rum hat, dann mit der Strandperle oder man geht weiter runter und hat ein bisschen mehr Ruhe. Also aufs Wasser gucken und auch da die Verbindung zur großen, weiten Welt zu spüren, das habe ich schon gern.
Vielen Dank. Dann gucken wir die nächsten drei Tipps, gucken wir die nächsten Folgen. Ja. Danke, dass
Danke
du da
dir.
Warst.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.